möchte ich vielleicht ein bisschen die Erwartungshaltung an alle Mitglieder hier klarstellen. Und ich habe einen ähnlichen Appell im Grunde genommen an meine Bordkollegen bei EFRAG gerichtet. Versicherungsverträge sind sicherlich nicht das, mit dem wir uns tagtäglich beschäftigen, und einige werden sich wahrscheinlich außer mit ihrer persönlichen Lebensversicherungspolice sowieso nicht mit anderen Versicherungsfragen irgendwie beschäftigen. Die einzige Vertreterin, die das im Grunde genommen auch nachts singen kann, die ist nun halt heute nicht mit dabei. Gleichwohl werden wir im Endorsement-Prozess eine qualifizierte Meinung abgeben müssen. Und ich habe ein großes Faible dafür, wenn am Ende des Tages diese Stellungnahme so neutral und so umfassend ausfällt wie irgend möglich, damit wir uns nicht den Vorwurf anheimgeben, dass wir hier im Grunde genommen das Sprachrohr der Industry werden. Natürlich werden wir die Sichtweise mit berücksichtigen. Es ist sicherlich auch die Industry diejenige, die am ehesten Auskunft geben kann über Kosten, über Anpassungswirkungen und ähnliche Dinge. Aber wir kommen nicht umhin, trotzdem uns mit den Inhalten zu befassen. Und dazu muss man sich sicherlich in diese Untiefen dieses Bilanzierungsmodells einarbeiten. Was wir sowohl bei EFRAG wie auch hier für den Fachausschuss mal vorläufig erwogen haben, ist, dass wir ab jetzt in den kommenden Sitzungen jeweils einstündige Slots einbauen, wo wir, sagen wir, Educative Sessions machen, wo wir das Wissen immer wieder auffrischen, nicht nur im Grunde genommen einmal im Halbjahr, nicht nur im Hinblick auf das, was der Board in irgendeiner Form entschieden hat, sondern wirklich systematisch von unten aufbauen, damit wir langsam in diese Denke hineinwachsen. Das wird uns sicherlich nie zu Grundsatzarbeitern machen, die bei der Allianz anheuern können. Aber immerhin soll es uns befähigen, grundlegend zu verstehen, worüber hier eigentlich gesprochen wird. Und ich denke, wir sollten auch tatsächlich das Modell challengen, wo wir sagen, das macht mir jetzt irgendwo gerade mal keinen Sinn, da gibt es doch mit IAS 37, IFRS 9 oder so vergleichbare Regelungen, warum heißt man hier anders abgebogen etc. pp. Also das vielleicht als Erwartungshaltung. Das hier ist ein Sitzungsslot ohne Fluchtmöglichkeit.
Vielleicht könnte man sogar, Andreas, noch etwas für uns vielleicht noch etwas bedrohlicher gestalten.
Ach,
in der
gut.
Form, dass man vielleicht klar macht, die meisten Industrieunternehmen, so wie auch wir denken, da haben wir nicht viel am Hut letztendlich. Wir haben keine Versicherung, aber mein Gott, das ist natürlich, wird bei uns wenig letztendlich bewegen. Also wenn man klar macht, wo sind Industrieunternehmen besonders betroffen oder so, dann kann man vielleicht auch etwas Awareness schaffen. Das könnte man natürlich auch dann überlegen, wenn das denn so ist, das auch mal beim Chief Accountant Score oder so denn zu sein. Denn ich glaube, da gucken die meisten Unternehmen weg. Und ich sehe das ja selber bei uns in der Grundsatztruppe, wenn ich mit den Kollegen spreche, die für Versicherungen mit zuständig sind eigentlich, die sagen, ich mache jetzt erstmal da, weil mir die Jacke gerade brennt und die Hose ist gerade noch weit weg. Ja. Mhm. Und solange, ich glaube, wir diese Awareness auch nicht schaffen, besteht natürlich die Gefahr, dass auch an der Constituency das Thema etwas vorbeigeht. Mhm.
Ich würde das ganz gerne noch erweitern, weil der Standard spricht ja nicht von Versicherungen, sondern Versicherungsverträge. Und das, was man vielfach auch als Garantie oder sonstige Zusage betitelt, erweiterte Sachverhalte, kann das eine oder andere Unternehmen dann doch später davon betroffen sein, dass das etwas ist, was in den Fokus des Versicherungsstandards fällt. Dass das natürlich nicht in diesem Portfolio passiert, wie das und auf dieser Berechnungsbasis, wie es bei klassischen Versicherern ist, ist klar, aber man muss dann trotzdem zumindest irgendwie auf dem Schirm haben, ja, muss ich jetzt ein bisschen was anpassen oder kann ich so weiterfahren wie bisher? Sprich, bin ich eher, wo man ja immer noch die Möglichkeit bisher hat, über den 37 irgendwie da rauszukommen, in Anführungszeichen, wird mir diese Möglichkeit jetzt genommen? Ja, weil der ist ja eigentlich abgeschnitten wird. Und was bedeutet das dann eigentlich? Bin ich Fair Value näher? Also die ganz einfachen Basisfragen, die für jedes Unternehmen eigentlich gelten, das ist vielleicht noch das, was man dann auch in einem Chief Accountants Call nochmal deutlich machen kann.
Okay, die Frage, was wir Gutes oder Schlechtes für euch tun können, kommt am Ende ja des vorigen Satzes, deswegen übergebe ich jetzt erstmal an Frau Schmerzel.
Genau, vielleicht, Sie haben einen kleinen Foliensatz, wo ich mal zwei Themen rausgegriffen habe, die jetzt auch noch relativ aktuell beim IASB sind, die eher so ein bisschen übergeordneter sind und noch nicht so ins Detail gehen für die einzelnen bestimmten Punkte. Vielleicht nochmal vorweg, auf Folie 3 ist ja nochmal grafisch dargestellt, wo wir eigentlich sind. Ich glaube, es wurde heute Morgen auch schon mal kurz nochmal angesprochen bei aktuellem. Das heißt, bei dem Thema IFRS 4, IFRS 9 sind wir soweit, dass von EFRAG die Indizierungsempfehlung am 13. Januar rausging an die Kommission und da jetzt halt geschaut wird, was am Ende damit passiert, aber erstmal ist der positive Endorsement-Invest raus. Wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, dass es von August bis Oktober ein Feldtest beim ISB gab, wo nochmal bestimmte Themen getestet wurden, wo es insbesondere wirklich darum ging, ist klar, was in den Regelungen drinsteht, etc., wo auch nochmal ein paar Themen aufkamen, die dann beim ISB im November auf der Tagesordnung waren und nochmal neue Entscheidungen getroffen wurden. Im Zuge dessen gab es auch nochmal einen Review-Draft, der an einige rausging, wo jetzt auch nochmal klar wurde, im Januar hatte der ISB ein kleines Update gemacht, dass es noch ein paar Sweep-Issues gibt, die jetzt auch im Februar nochmal diskutiert werden. Also auch da gibt es noch das eine oder andere, was offen ist. Das heißt, aktueller Plan ist halt, dass der Standard im Mai veröffentlicht werden soll. Mal sehen, ob diese Timeline sitzt oder nochmal verschoben wird. Es soll auch eine Transition Resource Source Group geben, die eingerichtet werden wird, und da wird es wahrscheinlich auch halt viel Diskussionspunkte dann geben, um das Ganze ein bisschen schöner vielleicht zu gestalten. Genau, also es gibt jetzt zwei Punkte, die wir heute vielleicht nochmal kurz durchsprechen könnten. Und zwar einmal das Thema Unit of Account oder Aggregationslevel, auf welcher Ebene halt dieser Standard oder die versicherungstechnische Verpflichtung zu bilanzieren ist, zu bestimmen ist. Und das zweite, der Punkt, wie das Ganze in erstmaliger Anwendung aussehen soll. Auf Folie 4 habe ich nochmal halt kurz zusammengefasst, wie sich diese versicherungstechnische Verpflichtung zusammensetzt, ohne jetzt ins Detail zu gehen, aber dass nochmal klar wird, um welche Komponenten wir sprechen. Das heißt, wir haben halt die ein- und ausgehenden Zahlungsströme, die diskontiert werden, um den Zeitwert des Geldes abzubilden, das Ganze, um die Unsicherheit zu berücksichtigen, mit einer Risikoanpassung versehen wird und dann halt für die Serviceerbringung quasi den erwarteten Gewinn on top als Contractual Service Margin ausgewiesen wird. Und diese vier Building Blocks quasi oder drei Building Blocks plus die Marge bilden dann halt die versicherungstechnische Verpflichtung. Genau, ich würde dann weiter auf Folie 6 springen, wo es darum geht, auf welcher Ebene eben diese Komponenten zu bestimmen sind. Ursprünglich war ja großes Problem, das hatten wir auch öfter schon diskutiert, dass man immer von Einzelvertragsebene ausgegangen ist, was ja auch grundsätzlich der Grundsatz ist, sich das natürlich bei jetzt einem normalen Versicherungsunternehmen mit einer Vielzahl von Verträgen relativ schwierig gestaltet, diese ganzen Komponenten auf Einzelvertragsebene zu bestimmen. Der Ansatz, der im Moment vorgeschlagen wird oder der vorgesehen ist, ist, dass man zuerst Portfolios von Versicherungsverträgen identifiziert, das heißt relativ von oben top-down vorgeht. Ein Portfolio wird halt definiert als Menge oder Anzahl von Versicherungsverträgen, die zum einen ähnliche Risiken haben und zum anderen gemeinsam als ein Pool gesteuert werden. Wenn man dann diese Portfolios hat, sollten diese oder müssen diese in Gruppen aufgeteilt werden, in mindestens zwei bzw. drei Gruppen. Das heißt, man sagt jetzt, man hat ein Bucket, eine Gruppe, wo man alle Verträge reinpackt, die bei erstmaliger Erfassung verlustrichtig sind. Das war ja das große Ziel, dass die eben nicht vermischt werden und separat rausgenommen werden, wobei diese Verluste dann halt auch direkt in der Gewinn- und Verlustrechnung erfasst werden. Zweite Gruppe sind dann die Verträge, die bei erstmaliger Erfassung kein signifikantes Risiko haben, verlustrechtig zu werden, wobei dieses Risiko so beurteilt werden soll oder konsistent dazu zu erfolgen hat, wie das interne Reporting aussieht. Und da wird halt auch geschaut, wie die einzelnen Komponenten, also Zahlungsströme, Risiko etc., auf Schätzungsänderungen reagieren und demnach halt das beurteilt wird. Sofern dann halt noch welche übrig bleiben, sind dann halt verbleibende profitable Verträge in eine dritte Gruppe zu packen. Das heißt, das wären dann welche, wo unter anderem auch ein Risiko besteht, dass die halt verlustträchtig werden könnten. Ein wichtiger Punkt da ist noch, dass im Moment man bestimmt, dass es nur bei diesen Gruppen um Verträge geht, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden. Also das heißt, diese sogenannten Annual Cohorts, von denen wird derzeit gesprochen.
Frau Schmerzer, ganz kurz, warum muss das konsistent zum internen Reporting sein? Könnte es Situationen geben, wo das interne Reporting keinen Verlust suggeriert, ich aber schon davon ausgehen würde, dass es eigentlich Verlust gibt? Oder warum nimmt man...
Also ich habe es immer so verstanden, dass es ein Stück weit Objektivierung ist, dass man nicht für Accounting-Zwecke die Portfolien anders zusammenstellt, als man das für Steuerungszwecke gemacht hat.
Das stimmt, ist aber wahrscheinlich genau auch das Problem, denn der Grundsatz wirkt natürlich in beide Richtungen. Ja, das heißt, wenn ich tatsächlich im internen Controlling eine völlig andere Form der Aggregation vornehme, der ISB mir hier aber sagt, ich soll A, Jahreskohorten bilden und soll B, diese Jahreskohorten dann in diese drei Töpfchen jeweils aufteilen, dann ist die Frage, mache ich hier nicht wirklich ein Stück weit virtuelles Reporting? Und das ist einer der ganz, ganz großen Streitpunkte, verbliebene Streitpunkte zwischen dem ISB und der Industry. Weil die sagen, ja, wir verstehen, dass wir vom Einzelbewertungsgrundsatz kommen. Wir finden Annual Cohorts jetzt schon mal besser als ein Einzelgrundsatz oder eine Einzelvertragsprüfung. Aber im Grunde genommen steuern wir faktisch eigentlich nur ein riesiges Portfolio. In der Weise nämlich, dass wenn ich eine Versicherungspolice schreibe, ich gegenüber dem Versicherungsnehmer deklariere, zu welchem Preis ich bereit bin, ihn in das Konvolut aufzunehmen. Und alles, was danach passiert, ist eigentlich nicht mehr preisrelevant. Der Preis wird bei Zugang festgelegt. Und ab dann ist er halt Teil des gesamten Pools. Und wenn das Risiko, was er auslöst, jetzt größer sein sollte als ursprünglich erwartet, muss dafür ein nachfolgend eintretender Halt bluten. Das heißt, diese Trennung in von Anfang an verlustträchtig werdend oder verlustbehaftet werdend und niemals verlustbehaftet sein, ist eine reine Accounting-Sicht, die aber eigentlich mit dem Business nichts zu tun hat. Sie kommt letztlich daher, dass wir sagen, Onerous Contracts sollen im Grunde genommen halt vorgezogen werden. Nur die Industry sagt, wir steuern eben nicht mit Onerous Contracts. Wir würden normalerweise schon keine Policen eingehen, wenn wir wissen, also wir kriegen die Kohle nicht wieder. Das ist aber auch gar nicht unsere Befassung, weil wir sagen, da gibt es einen riesigen Pool an Leuten, der praktisch diesen einen auch mit abdeckt. Und deswegen ist diese Trennung in diese drei Portfolien einfach artifiziell. Ja, das ist der Hauptkritikpunkt, der im Augenblick hier geäußert wird. Also das ist in der Tat ein relativ großes Thema und in der Tat eines, wo ich sagen würde, das ist ein Stück weit Accounting hausgemacht und ich kann beide Seiten verstehen. Ich kann die Accounting-Sicht verstehen, ich kann aber auch die Business-Sicht verstehen und leider Gottes passen die halt nicht wirklich zusammen. Also man kann davon ausgehen, dass heutzutage eigentlich keine Versicherung die Datenbasis für jährliche Kohorten hat. Das wäre komplett neu aufzusetzen. Das ist nicht unlösbar, aber das ist also etwas, was neu aufgesetzt werden muss. Ich schreibe praktisch den Unternehmen damit vor, wie sie demnächst zu steuern haben.
Also genau, das ist ja das Problem. Es ging ja auch immer um die Diskussion um Mutualization, weil das Versicherungsprinzip ist ja Risikoausgleich im Kollektiv und in der Zeit. Und wenn man halt verschiedene Versicherungsnehmer-Generationen hat, funktioniert das halt nicht, wenn man diese Annual Cohorts nimmt. Also das ist halt schon ein Punkt, der von der Praxis gerade noch wirklich sehr strittig diskutiert wird, weil es eben dem allgemeinen Versicherungsprinzip einfach widerspricht.
Ja, aber okay, ich verstehe das, aber andererseits verstehe ich natürlich auch, und ich glaube, der Kernpunkt ist ja hier, der darf ich verlustträchtige Sachen verrechnen mit anderen. Ich kann immer sagen, ja, egal, ob ich da Verluste auch in den Verträgen und so weiter und so fort, insgesamt werde ich nie Verluste machen als Versicherung, niemals. Also zeige ich auch nie Verluste, weil ich habe immer, sonst ist mein Geschäftsmodell, wenn ich über alle Verträge hinweg irgendwann mal Verluste mache, habe ich sowieso ein Problem. Und da bin ich mir auch nicht sicher, also ich glaube, das ist ja der Versuch hier über Kohorten oder wie auch immer zu sagen, eigentlich müsstest du auf jeden Einzelvertrag gehen und wenn du mit einem Verlust machst, also ein Verlust, dann ist mir vollkommen egal, ob du mit einem anderen das mehr als ausgleichst, haben wir in anderen Fällen ja auch. Und hier versucht man es jetzt irgendwie so nicht auf Einzelvertrag, sondern dann eben mal natürlich auf Jahresebene. Also ist halt die Frage, gehe ich hin und sage bei Versicherung, ich verstehe das Geschäftsmodell und sage am Ende, ja, eigentlich machen die nie Verluste.
Ich glaube, aber es geht ja hier wirklich um welche, die bei erstmaliger Fassung sofort, also es gibt, glaube ich, geht eher darum, dass man so eine Art Open-Portfolio halt hat. Also das ist jetzt nicht das, was vorgeschlagen ist, aber was die Industrie, glaube ich, sich mehr darunter vorstellt.
Naja, also sagen wir, das eine ist die Frage, gehe ich wirklich auf Einzelvertragsebene? Und wenn ich darüber nachdenke, wie sieht es denn bei Onerous Contracts aus, bin ich nicht zwangsläufig auf der Einzelvertragsebene. Wenn ich mehrere Verträge mit einem Kunden abschließe, dann ist es auch so, dass ich gucke, wie ist denn das im Vertragsmix? ist es so, dass der Kunde für mich noch profitabel ist und da ist es auch entsprechend nach 37 erlaubt, dass ich dann nicht den Einzelvertrag als Onerous Contract sehe, sondern die Kundenbeziehung in toto. Jetzt ist hier natürlich die Frage, wie ist es, wenn ich ein bestehendes Tarifwerk habe als Versicherung und wenn ich neue Kunden aufnehme, kommen die natürlich nur in dieses Tarifwerk rein und eigentlich weiß ich ja gar nicht, ob der Kunde von Beginn an ein anderes versicherungstechnisches Risiko hat, weil dann könnte ich ja auch in die Glaskugel sehen und könnte ihn ablehnen. Insofern kommt das ja sowieso immer nur eher, sagen wir mal, kann ich das eher hinterher identifizieren und dann bin ich auch dann nicht bei dem einzelnen Kunden, der natürlich dann insgesamt mein Portfolio vielleicht verschlechtert, aber dafür habe ich sich andere, bei denen es besser läuft als erwartet und insofern, sofern die dann in dem gleichen Tarifwerk sind, macht es für mich schon Sinn, dass ich das als die entsprechende Unit of Account sehe.
Ich glaube wahrscheinlich den Punkt, den das ISB hat, man eine Trendentwicklung kennt man erst sehr spät, weil sozusagen einen negativen Trend, der wird erst dann extern sichtbar, wenn ich quasi meine ganzen guten Jahre aufgefressen habe. Und das habe ich natürlich die Situation, dass Krisen, die sich abzeichnen, werden erst sehr spät über diese Variante dann auch transparent werden.
Also wenn man sich das mal anguckt, wir haben im Augenblick halt eine Situation, wo das Zinsniveau ja massiv abgefallen ist. Die Versicherer haben in den vergangenen 10, 20, 30 Jahren halt Verträge abschließen können, die für die Unternehmen sehr lukrativ waren. Es wird zusehends schwieriger, die Zahlung von Garantieleistungen sicherzustellen, weil ich mit den Kapitalanlagen, die am Markt verfügbar sind, eigentlich nicht mehr die zugesagte Rendite erwirtschaften kann. Sodass im Augenblick halt eine Quersubventionierung stattfindet. Das ist genau der Punkt, den du angesprochen hast. Man bedient sich im Grunde genommen alter, überfetter Verträge, um die jetzt, sage ich mal, etwas zurückliegenden zu subventionieren. Nun kann man sagen, gut, das ist nun gerade das Kernprinzip von Versicherung. Es ist eine Art von Ausgleich, die hier stattfindet. Darauf basiert das Geschäftsmodell, aber die Folge davon ist eben, dass in der Tat Krisen tendenziell später auftauchen oder sichtbar gemacht werden. Und das wollte man verhindern. Auf der anderen Seite bleibt halt die Frage, also bei welchem Kunden würde ich sehenden Auges eigentlich einen Vertrag abschließen, wo ich sage, also ich glaube nicht, dass ich da trocken rauskomme. Also das ist auch irgendwo unwahrscheinlich. Ja, aber die Frage ist, ist das überhaupt realistisch, dass es so etwas gibt? Also der ISB selbst sagt schon, also wir haben hier diese drei Töpfe aufgemacht. Wir glauben eigentlich, dass es faktisch nur zwei Stück gibt. Ja, denn dass ein Vertrag immer profitabel bleibt. Also so schlau sind wir auch nicht. Das wird wahrscheinlich nie vorkommen. Also gibt es wahrscheinlich nur solche, die von Anfang an unter Wasser sind oder solche, die unter Wasser gehen können. So, wenn jetzt eine Versicherung etwas clever ist, wird sie natürlich sagen, also ich mache doch kein Geschäft mit Kunden, wo ich weiß, ich komme da nicht trocken raus, dann bleibt es faktisch eigentlich immer nur bei dieser Mittelschicht. Und dann streiten wir noch über die letzte Phase. Macht es wirklich Sinn, diese jährliche Kohortenbildung zu forcieren? Nun, das entspringt unmittelbar oben aus den beiden Grundsätzen, nämlich aus dem ersten Punkt weitgehend ähnliche Risiken. Hier ist die Vermutung, dass je näher Verträge und Tarifierungen zueinander abgeschlossen sind, desto eher werden diese auch ähnlichen Risiken unterliegen. Das heißt, wenn sich die Risikoeinschätzung signifikant ändert, müsste eigentlich das sich auch in der Tarifierung ändern.
Könnte, aber das wird sehr wahrscheinlich nicht praktikabel sein, nicht jährlich oder im zeitlichen Zeitraum die Kohorten zu bilden, sondern zu schauen, ändert sich die Tarifierung. Also habe ich eine andere Einschätzung des Risikos in einem bestimmten Fall für ein bestimmtes Gebiet und würde dann sagen, so ab jetzt, solange diese neue Risikoeinschätzung da ist, die muss ja auch irgendwo intern abgebildet werden, bilde ich da die Kohorte. Also das wäre dann eher, sagen wir mal, theoretisch sinnvoller, aber möglicherweise schwieriger abzubilden.
Ich meine, was ja hier mal sehr stark genannt wird, ist das Modell Lebensversicherung mit Versprechen, Leistung etc. Ich versuche es mir immer möglichst plastisch zu machen, welche anderen Versicherungsarten gibt es denn auch, die sehr langlaufend sind, wo ich aber nicht das Kapitalversprechen gemacht habe, sondern wo ich andere Verpflichtungen habe. Und das sind beispielsweise, ist das im Bereich der Krankenversicherung sicherlich der Fall. So, da kann man auch vielleicht von einer Quersubventionierung sprechen, das weiß ich nicht, von jüngeren Jahrgängen, die vielleicht dafür sorgen, dass die älteren Jahrgänge dann in irgendeiner Form nicht so hohe Beiträge zahlen müssen. Und da frage ich mich, ja, wie funktioniert das denn tatsächlich, was hier vom ISB-Board vorgesehen ist? Muss denn dann praktisch je nach Abschlussjahr immer wieder neu gerechnet werden, was dem bisherigen Prinzip meines Wissens zuwider ist, weil man eher in Tarifwerken denkt? Oder wie funktioniert das? Also da wäre es mal interessant, das Original von Versicherungen zu hören, um das überhaupt nachvollziehen zu können, wie man denkt, dass das umzusetzen ist.
Ich bin jetzt gar nicht so wahnsinnig überrascht mit diesen Jahreskohorten. Also ich finde es absolut nachvollziehbar, nicht auf eine Einzelvertragsebene zu gehen, weil das Geschäft tatsächlich im Kollektiv angelegt ist. Aber auch als Verbraucher kenne ich das durchaus, dass ich Tarifänderungen entweder auf einer jährlichen Basis habe oder ich kenne es aus dem Business raus bei den Kunden. Auch da geht es dann darum zu gucken, aus welchen Jahrgängen kommen denn bestimmte Verträge. Also insofern zu sagen, dass man das nicht in 3, 4, 5, sondern in Jahresscheiben unterteilt, erscheint mir zumindest von dem, was ich aus der Versicherungswirtschaft kenne, nicht so irrsinnig weit weg vom Business Model zu sein. Dass man dann natürlich versucht, aus einer Versicherungswirtschaft zu sagen, naja, ich blicke auch noch über diese Kohorten drüber hinaus und habe so eine Gesamtsteuerung, hört sich so ein bisschen an wie Makro-Hedging, irgendwie dann einen Vergleich zu haben. Aber da muss man ehrlicherweise sagen, das ist natürlich eine Gesamtsteuerung des Businesses, das im Accounting wiederum dann nicht abzubilden ist. Also ich finde, wenn man jetzt diese drei Töpfe sieht, und auch dabei feststellt, und der Standard, und dafür kenne ich nicht gut genug in der Entwicklung, aber wenn der Standard durchaus zulassen würde, dass nicht alle drei Töpfe genannt werden müssen oder benutzt werden müssen, weil es Business Reasons gibt, von vornherein zu sagen, ich gehe in einer Jahreskohorte bewusst nicht rein, um in die Verluste zu gehen, sondern ich glaube, kann es verlustig werden, aber ist nicht notwendig, notwendigerweise so angelegt, weil ich bin in diesem mittleren Topf und bin dann in die Jahreskohorten, ist das zumindest von meinem Verständnis, wie Versicherungen gesteuert werden, nicht so irrsinnig weit weg.
Das funktioniert auch bei meinetwegen Haftpflichtversicherungen, Wohngebäudeversicherungen, sonst was, klar. Da ist aber im Prinzip für alle dann die, ich habe eine jährliche Kündbarkeit und habe dann im Prinzip immer die entsprechende Tarifanpassung. Aber da wird auch nicht geschaut, vor wie vielen Jahren hat denn der, also vielleicht verstehe ich das ja auch falsch, vor wie vielen Jahren hat denn Herr XY seinen Haftpflichtvertrag abgeschlossen? Das war jetzt beispielsweise im Jahr 1995 und der kriegt dann eine andere Berechnungsgrundlage, also das Portfolio von 1995. Alle dort abgeschlossenen Verträge werden gesondert gerechnet zu den Haftpflichtverträgen, die im Jahr 1998 abgeschlossen wurde. Also da separiert man ja nicht die Schadenshäufung und Risiken pro Jahr des Abschlusses. Und wenn ich das hier richtig verstehe, sind das alles die Verträge, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden. Das eine ist eine jährliche Beitragsanpassung. Ja, das verstehe ich. Aber im Prinzip dann über das Gesamtportfolio des Risikostandard gleicher Verträge, die gegebenenfalls auch einen Zeitraum von 5 Jahren, egal ob der Vertrag 96, 97, 98, wenn er das gleiche, den vergleichenden Versicherungsumfang verspricht, ist er in einem Tarifwerk und dann ist die Vertragsanpassung auch gleich. Und dann mache ich keine Unterscheidung mehr, wann der Vertrag jetzt abgeschlossen wurde. Und da hadere ich so ein bisschen, aber da fehlt mir auch ein bisschen das Insight.
Da wäre ich nicht so ganz sicher. Also das hat man ja typisch bei der Kfz-Versicherung mit den Schadenfreiheitsklassen. Also einfach die Frage, wenn jemand schon 10 Jahre keinen Schaden gehabt hat, habe ich aus dem anderes Risiko, als wenn ich den jetzt 2 Jahre
Deshalb habe ich ja die Haftpflicht- und die Wohngebäudeversicherung. Ja. Weil, also gut, dann vielfach gehen die Dinge, selbst bei Haftpflicht kann man eventuell dann nochmal wieder, aber ich weiß nicht, ob das in jedem Modell wirklich so gut passt.
Ja. Aber auf jeden Fall birgt dieses Konsistenz und Intern Reporting natürlich theoretisch als über die Gefahr, dass man sich natürlich dann Gedanken macht, dann sozusagen berichte ich auf Gesamtportfolio-Ebene und irgendwie versuche ich dem Management dann doch, das Management will ja wissen, was kommt, was wächst an. Also ich wollte auf jeden Fall die Gesamtsicht haben, aber natürlich noch inkrementell, was kommt dazu, denn ich möchte ja wissen, wo ich zulaufe. Mir würde niemals die Gesamtsicht ausreichen. Das wird dann faktisch dazu führen, dass man in irgendeiner etwas untergeordneten Zeile etwas schei vielleicht dann dieses andere noch mit angibt, um dann zu sagen, das ist ja nicht steuerungsrelevant, das haben wir halt nur mal so mitgegeben offen. Und also das ist dann in der Praxis, dann kann ich mir die Diskussion vorstellen, dann wird es dann wissenschaftliche Diskussionen dazu geben, wie solche Templates aufzubauen sind, auf denen man dann über die Kohorten oder über die Portfolien letztendlich berichtet. Ne?
Entschuldigung, das war sehr emotional. Gibt es noch weitere Anmerkungen zum Aggregationslevel? dann würde ich zum zweiten Punkt kommen, wo es um Erstanwendung und Übergang geht. Der ISB hatte ja im November das Erstanwendungsdatum auf den 1. Januar 2021 bestimmt, wobei eine frühere Anwendung ja erlaubt ist, wenn auch EFS 9 und EFS 15 zeitgleich angewendet werden. Und Bilanzierungseinheit ist halt, wie wir jetzt ja diskutiert hatten, diese Gruppe von Versicherungsverträgen. Und der ISB hat quasi so einen zwei- bzw. dreistufigen Ansatz. Das heißt, Grundsatz ist halt eine vollständig retrospektive Anwendung nach IAS 8, die halt sofern praktikabel auch immer anzuwenden ist. Gerade bei Langfristverträgen wird es dann natürlich schwierig, die einzelnen Komponenten so zu ermitteln. Und sagt halt, sofern das eben nicht voll retrospektiv möglich ist oder auch wenn für Verträge retrospektiv keine Gruppe bestimmt werden kann, gibt es jetzt halt ein Wahlrecht. Also wir hatten darüber auch schon mal vor schon längerer Zeit, glaube ich, gesprochen. Da war es noch kein Wahlrecht, aber jetzt aktuell ist es als Wahlrecht ausgestaltet, dass man entweder eine modifizierte retrospektive Anwendung machen kann oder auch einen Fair-Value-Ansatz zugrunde legen kann. Sofern die modifizierte jedoch aber auch nicht praktikabel ist, fällt man automatisch in den Fair-Value-Ansatz. Also das, dann bleibt nichts anderes mehr offen. Vollständig retrospektiv ist relativ klar, das heißt Erfassung und Bewertung der Gruppe von Versicherungsverträgen so, als würde man den Standard halt immer anwenden und etwaige Seiten, die halt sonst gar nicht vorhanden wären ohne diesen Standard, sind halt auszubuchen und Differenzen im Eigenkapital zu erfassen. Das ist wahrscheinlich, sofern es möglich ist, relativ unstrittig. Die modifizierte retrospektive Anwendung soll natürlich dem nahe kommen, was bei vollständig retrospektiver Anwendung daraus resultieren würde. Und das heißt, es sollen halt die Informationen, die verfügbar sind, auch verwendet werden und die Modifikation ist halt auch nur zulässig, wenn eben nicht alle Informationen da sind, um das vollständig retrospektiv zu machen. In dem dieser Teil ist auch im Moment auf der ISB-Website als Standardauszug quasi da mit den Übergangsvorschriften. Da werden dann halt bestimmte Bereiche für zulässige Modifikationen aufgeführt, die ich auch auf der Folie drauf habe. Das heißt, wie halt bei erstmaliger Erfassung zu beurteilen ist oder auch welche Vereinfachungen angenommen werden können, um halt die Marge sowohl bei überschussberechtigten Verträgen als auch bei nicht überschussberechtigten Verträgen zu erfassen oder zu bestimmen. Das heißt, es sind dann halt zum Beispiel für den Baustein Zins, dass man halt die letzten drei Jahre vor erstmaliger Anwendung von IFRS 17 einfach die letzten drei Jahre Zinsstrukturgruppe zugrunde legt und dann Durchschnitt bildet oder ähnliches. Also das sind dann halt ein paar Vereinfachungen, wenn halt bestimmte Komponenten nicht rückwirkend bestimmbar sind. Dann ist noch der Fair-Value-Ansatz, der halt entweder, wie ich gesagt habe, als Wahlrecht gleich genutzt werden kann, wenn voll retrospektiv nicht möglich ist oder eben gemacht werden muss, wenn die Modifikation auch nicht greift. Und da soll halt oder wird dann diese Marge zu Beginn der letzten Periode als Differenz aus Fair Value der Gruppe und den Fulfillment Cashflows, also Cashflows, Diskontierung plus Risiko, ermittelt werden. Das heißt, man guckt halt, was ist eigentlich der Fair Value des Vertrags, den der Marktteilnehmer zahlen würde, um den halt von den Büchern quasi zu übernehmen, vom Versicherungsunternehmen. Das ist so dieser zwei- bzw. dreistufige Ansatz, der im Moment vorgeschlagen wird, um die einzelnen Bausteine für die Verpflichtung zu bestimmen. Gibt es Anmerkungen, Fragen etc.?
Wie würde ich denn beim Fair-Value-Ansatz dann die Folgebewertung machen? Also ich hätte jetzt irgendwie so ein bisschen verstanden, ich brauche ja diesen Building-Block, diese drei Sachen, die ich da anpasse und auch die CSM für die zukünftige Bewertung. Wenn ich jetzt für Value-Ansatz mache, wie würde ich denn, und wenn wir gerade, wenn wir über Langläufer reden, Versicherungsverträge, wie würde ich denn dann in Zukunft diese Veränderung vornehmen? Würde ich die alle dann immer zum Fair Value jedes Jahr bewerten? Oder ich müsste ja irgendwann mal diese Building Blocks, zumindest die CSM, die muss ich doch irgendwie mal bestimmen, oder?
Na, darum, also es geht ja vor allem um die CSM. Die anderen Sachen sind ja eigentlich eher unkritisch. Also das große Problem im Übergang ist ja die Marge eigentlich.
Okay, und die habe ich ja hier, bestimmt. Und den Rest, sagen Sie, das wird sowieso, da muss ich ja jedes Jahr, muss ich ja die drei Building Blocks bestimmen. Und das wäre sowieso der Fair Value.
Nee, das wäre nicht der Fair Value. Das wäre der Fair Value abzüglich Marge. Der Fair Value beinhaltet ja den Betrag, zu dem das und ein anderes Unternehmen diese Verpflichtung ablösen würde, unter der Annahme, dass auch dieses eine auskömmliche Marge bekommen würde. Das ist die Idee, die dahinter steht. So, und die Frage ist, wie hoch ist diese Marge? Und da wird hier schlicht und einfach eine Annahme getroffen, wie die ermittelt wird. Und wenn ich die habe, dann wird fortan die Versicherungsschuld genauso bewertet wie alle anderen Versicherungsschulden. Das heißt, du würdest ja irgendwo eine Zahlungsreihe haben, würdest das Auszahlungsprofil sehen, du würdest dann notwendig werdende Anpassungen vornehmen. Die gehen dann entweder gegen die Liability oder sie gehen ins OCI oder sie gehen in die P&L, je nachdem, welches Verfahren denn da vorliegt. Und die CSM wird so aufgelöst, wie du praktisch Risiko abgebaut hast.
Also ich habe dann, ich überlege gerade, was die Vereinfachung ist bei der Fair Value Methode. Dann eigentlich nur, dass ich die das prospektiv
genau
anwende. Also
genau, das ist der ja. Okay. Exakt. Also um das vielleicht nochmal wirklich hervorzuheben, das Thema Übergang ist für den Versicherungsbereich von erheblicher Bedeutung, weil faktisch hier eine Aussage getroffen wird, welches Earnings Potential für die Zukunft besteht, aus den Altverträgen zum Übergang. Das ist die eigentliche Frage, um die es geht. Ja, Verträge, die nach dem 01.01.2021 abgeschlossen werden, werden in Anführungsstrichen ohnehin richtig abgebildet, das heißt nach dem neuen Modell. Die Altverträge muss ich jetzt irgendwie auf das neue Modell überführen. Und indem ich das mache, muss ich eine Einschätzung darüber treffen, wie viel Marge ich über die nächsten 5, 10, 20, 30 Jahre auflösen werde. Deswegen hat diese Frage des Übergangs so eine erhebliche Bedeutung. Ja, wenn man praktisch hier sagen würde, naja, stell doch einfach alles auf Null, dann würde das heißen, dass Versicherungsverträge oder Versicherungsunternehmen eben in den nächsten 20 Jahren keinen Erfolg ausweisen würden, was ja wirklich cool wäre. Aber deswegen kriegt diese Übergangsfrage halt so eine unglaubliche Bedeutung. Die Fair Value Alternative, das vielleicht noch gesagt, ist etwas, was es durchaus auch heute schon gibt, wenn man sich mal überlegt, dass der Fall praktisch ja auch heute schon auftreten kann, wenn ein anderes Unternehmen eine Versicherung übernimmt und eine Business Combination vorliegt. Auch dann würde ich ja praktisch eine Fair Value Bewertung machen, sodass dieser Gedanke durchaus nicht ganz artfremd ist. Das, was jetzt hier neu mit dazu kommt, ist die Festlegung des zukünftigen Profit-Elementes, denn den gibt es in den heutigen Standards nicht.
Also die Versicherungsportfolien heute übertragen kannst. Genau. Auch außerhalb von Business Combinations, auch dieses Jahr.
Wobei ich mich frage, ob ich das tatsächlich so reflektiert gesehen habe. Also den Fall, den du meinst, Business Combination, dass man sich die Marge über die nächsten, was weiß ich, 20 Jahre versaut hat und da auch keine APMs oder sonst was angewendet werden. Ich habe eigentlich so gar keinen Fall vor. Also scheinbar ist man dann doch eher sehr, sehr, sehr konservativ in der Bewertung des Versicherungsportfolios.
Gibt es sonst noch offene Punkte zu dem? Ja, wahrscheinlich. Ich meine, ich kann auch mal einfach auf die letzte Folie springen, dass wir, Sie können auch gerne nochmal sagen, ob Sie bestimmte, also dass wir grundsätzlich, was im Standard stehen wird oder wenn er dann irgendwann nochmal da ist, sowieso durchgehen sollten, es steht außer Frage. Aber wenn Sie jetzt noch bestimmte Punkte haben, wo Sie sagen, das sollten wir nochmal aufgreifen oder so, wir können auch gerne mal ein paar Beispielrechnungen oder wirklich mit Zahlen, falls es hilfreicher ist, für den einen oder anderen Punkt für die nächsten Sitzungen ansetzen.
Würde es sich möglicherweise anbieten, tatsächlich mal völlig unabhängig vom Accounting aus einer Business-Perspektive zu sagen, welche unterschiedlichen Versicherungstypen gibt es, wie werden die denn heute eigentlich betrachtet, also wirklich den Geschäftsview und den Business-View darauf zu haben, um dann in der Lage zu sein, die Accounting-Vorschläge, die geäußert werden, viel besser damit verknüpfen zu können. Ich glaube nicht, dass es Aufgabe unserer Neigungsgruppe, sage ich jetzt mal hier, ist an der Stelle zu sagen, wir kommen jetzt mit einem völlig neuen Accounting-Model. Aber um das tatsächlich vernünftig verstehen zu können oder auch die Frage beantworten zu können, ist ein einziges Model wirklich in der Lage, die Unterschiedlichkeit in der Form abbilden zu können? Das ist gleich ganz, ganz spannend. Wir haben ja nun mit Frau Hoffmann auch eine Kollegin, die aus dem Bereich kommt, ohne also mal einfach jemanden zu volontieren, der nicht da ist. Das will ich damit jetzt nicht vorschlagen. Aber einfach wirklich diese Business-Perspektive an der Stelle zu sehen, das fände ich persönlich ganz spannend.
Ich habe mich gefragt, ob unsere Arbeitsgruppe uns an irgendeiner Stelle helfen kann. Es gibt ja eine Arbeitsgruppe Versicherung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ne? Und dass ich jetzt einen konkreten Punkt hätte.
Also ich denke, die wird uns sicherlich irgendwann helfen und wir werden sie auch beauftragen in dem Moment, wo es dann tatsächlich hart um das Endorsement geht. Da brauchen wir einfach Input. Was wir an der Stelle halt sehen müssen, die Arbeitsgruppe ist sehr stark Preparer-WP-lastig und die WPs an der Stelle sind, jetzt bitte ich das nachzusehen, ich sollte eigentlich den Ton wegnehmen, auch ein Stück weit Preparer-lastig. Sodass wir sicherlich gute Aussagen darüber bekommen, ob etwas, sage ich mal, Contra-Business abgebildet wird, ob irgendetwas am Kern des Doings vorbeigeht, ob etwas extrem onerous ist, umzusetzen oder so. Da kriegen wir, glaube ich, ein gutes Gefühl. Wenn wir mal die Frage stellen, was wäre die Alternative, da bin ich mir nicht so sicher, dass da wirklich fundamental was zurückkommt, was wir nicht vermutlich über Frau Hoffmann genauso zurückgespielt bekommen können. Aber ja, also ich glaube, die Arbeitsgruppe würden wir da mit Sicherheit mit einbinden. Aber ich darf den Punkt von Sven vielleicht aufnehmen. Als wir uns vorab mal dazu unterhalten hatten, war das genau mein Gedanke, am Anfang erstmal den Standard beiseite zu legen, weil das sowieso Science Fiction ist. Und die Tatsache, dass er auch in Swahili geschrieben ist, befördert das Ganze nicht wesentlich. Dann ist es vielleicht sinnvoller, sich tatsächlich erstmal der Business-Seite zu nähern und zu sagen, wie funktioniert eigentlich Versicherung? Was ist das Geschäftsmodell der verschiedenen Versicherungsarme? Wie viele Versicherungen haben wir? Wie sieht die Grundpopulation aus? Wie sieht die Marktmacht dieser Versicherungen aus? Wie viele von denen bilanzieren eigentlich nach IFRS? Wie viele sind HGB-Bilanzierer? Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo ist eigentlich hier der Druckpunkt? Was davon sind vielleicht auch reinrassige Versicherer und was sind angeflanschte Versicherer? Ich meine, wenn ihr beide sagt, jo, Versicherungen haben wir auch bei uns im Konzern, also gibt es da offensichtlich auch noch jenseits der reinen Insurer irgendein Thema. Ja?
Irgendwo ist ein Captive dabei.
Ja. Ja. Nicht? Also insofern, das könnte, glaube ich, in der Tat helfen, um mal ein bisschen, ich sag mal so, schon Butter bei die Fische zu bekommen. Ich hätte spontan gesagt, ich würde mich mit Zahlenbeispielen wahrscheinlich ein bisschen zurückhalten, solange der Standard noch nicht da ist. Denn ich glaube, da macht es wirklich Sinn, den Standardtext zu sehen, zu gucken, gibt es ein Beispiel dazu oder das dann halt gegebenenfalls anzufüttern, um das Prinzip zu verdeutlichen. Aber wenn wir jetzt sagen, wir hätten noch zwei Sitzungen, bevor der Standard rauskommt, könnten wir diese in der Tat durch derartige Informationen nutzen. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Frau Hoffmann da gerne bereit ist, uns auch zu unterstützen.
Sobald der Standard rauskommt, wird sich das DRSC mit einem Anwenderforum sehr populär machen.
Ah ja, das glaubst du.